HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
Wir geben Ihnen die Möglichkeit zu wählen. Sie können zurückkehren und den Rest Ihres Lebens von den Gläubigern verfolgt, elendig dahin vegetieren oder diese einmalige Chance, die Ihnen hier geboten wird, ergreifen.
Squid Game, das ist eine südkoreanische Kapitalismus-Parabel mit ziemlich drastischen Gewaltdarstellungen, die einen regelrechten Hype ausgelöst hat.
In einer Elternbeiratssitzung wurden wir von den sogenannten Squid Games gewarnt.
Also wir haben dieses rotes Licht, grünes Licht gespielt.
Rotes Licht, grünes Licht? Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben?
Rotes Licht, grünes Licht, wollen die mich verarschen?
Nachspielen der Szenen ist erstmal ein ganz natürlicher Vorgang. Problematisch wird es, wenn man in den Verlierer mit Prügeln oder Gewalt drangsaliert.
Ich finde es schon brutal, aber muss man sich ja vorstellen, es gibt es nicht in echt.
Ein Spiel, das mit hunderten Teilnehmern startet. Am Ende bleibt nur ein Gewinner übrig, alle anderen werden getötet. Ja, als Idee für einen Thriller oder in diesem Fall eine Serie ist das nicht neu, aber die südkoreanische Serie Squid Game, offiziell freigegeben ab 16, wird aktuell weltweit auf Schulhöfen nachgespielt und darüber machen sich manche Lehrende und Erziehungsberechtigte Sorgen. Die Netflix-Serie ist viral ein Riesenthema und FSK 16 hin oder her, die Kids finden immer eine Möglichkeit, die Sicherheitssperren zu umgehen. Was haben Kinder und Jugendliche heute auf ihren Smartphones? Welche Apps nutzen sie? Wie können Kinder und Erziehende medienkompetenter werden? Diese Fragen stellen sich umso dramatischer beim Thema Kinderpornografie. Natürlich besteht keinerlei Zusammenhang zwischen Squid Game und Kinderpornografie, um das ganz klar zu sagen. Aber auch hier gilt, wie kommen die Kids daran und wie könnte man das verhindern? Vielleicht kommt Ihnen das gerade weit hergeholt vor, aber das ist es nicht. Das Bundeskriminalamt meldet diese Woche einen massiven Anstieg von Kinderpornografie im Netz und eben auch verstärkt auf den Smartphones, gerade von Kindern und Jugendlichen. Wie spricht man mit einem Kind über Kinderpornografie? Kein Kinderspiel. Squid Game auf dem Schulhof. So heißt der Tag heute. Und was genau auf hessischen Schulhöfen passiert, weiß Anna Dengel.
Rotes Licht, grünes Licht, rotes Licht, grünes Licht. Und wer sich dann halt bewegt, wird abgeschossen.
Die 9-jährige Luca geht in die 4. Klasse einer Grundschule in Gießen. Auf dem Schulhof wird dort, wie in vielen anderen hessischen Schulen, in der Pause das harmlose Kinderspiel Ochs vorm Berg neuerdings abgewandelt gespielt. In rotes Licht, grünes Licht. Ein Spiel, das die Grundschulkinder aus der umstrittenen Netflix-Serie Squid Game kennen. Bewegen sich darin die Mitspieler, wenn der Gesang aufhört, werden sie von einer riesigen Puppe per Bewegungssensor ins Visier genommen und brutal erschossen.
Das Spiel beginnt jetzt.
Rotes Licht, grünes Licht.
Nummer 324 disqualifiziert.
Die Kinder adaptieren das Prinzip aus der Serie in ihren Pausenspielen, schildert ein Sozialarbeiter aus Kassel dem HR.
In der Serie werden die Verlierer dann erschossen und auf dem Schulhof sehen wir schon oftmals, dass die Kinder sich dann einfach regungslos auf den Boden legen und nachspielen, sie seien tot. Es sind auch nicht nur die besonders mutigen Kinder, die diese Spiele auf dem Schulhof spielen, es sind genauso auch die Kinder, die vielleicht nicht so fest in eine Freundesgruppe integriert sind und versuchen darüber einfach noch mehr dazuzugehören.
Obwohl die Netflix-Serie erst für Jugendliche ab 16 Jahren empfohlen wird, haben viele Grundschulkinder die blutigen Bilder trotzdem gesehen. Vor allem während der Herbstferien mit Geschwistern, bei Freunden oder in sozialen Medien. Mit teils traumatischen Folgen, sagt der Sozialarbeiter.
Manche Kinder erzählen uns auch, dass sie Folgen mit ihren jüngeren Geschwistern zusammenschauen und zwischendurch pausieren müssen, weil der kleine Bruder oder die kleine Schwester vor Angst schon weint.
Auch Kinder, die die Serie selbst nicht gesehen haben, wissen oft genau, was darin passiert und wie die Menschen bei den verschiedenen Spielen getötet werden. Auch der 9-jährige Philipp und die 12-jährige Lilly aus Wiesbaden. Sie selbst haben auf dem Schulhof nur zugeschaut und sind nicht begeistert von dem neuen Pausenspiel ihrer Mitschüler.
Ja, schlecht, dass die sowas spielen und gucken, weil das eigentlich zu brutal ist.
Also keiner fand es jetzt cool. Die fanden es alle brutal. Haben wir gesagt, dass sie das lieber nicht spielen. Sie können Ochsenberg spielen, aber nicht das.
An einigen hessischen Schulen haben Lehrerinnen bereits alarmierte Briefe an die Eltern geschrieben und auf das Problem hingewiesen. Auch dem hessischen Kultusministerium liegen Rückmeldungen von Grundschulen vor. Dass Kinder Medieninhalte nachspielen, sei zwar ein bekanntes Phänomen, schreibt ein Ministeriumssprecher. Trotzdem sollten Lehrkräfte die Schulkinder im Blick behalten.
Lehrkräfte sollten darauf achten, dass das Nachspielen nicht aus dem Ruder läuft und es zu keinen negativen Konsequenzen und insbesondere nicht zu gewalthaltigen Handlungen kommt. Dies gilt auch für Squid-Game-Spiele auf dem Schulhof. Körperliche Gewalt bzw. Bestrafungen sind nicht akzeptabel beim Nachspielen.
Diese Grenze wird auf Schulhöfen aber immer häufiger überschritten. Auf einem Schulhof in Augsburg hatten sich Kinder wegen der Serie sogar geohrfeigt und beschimpft. So drastisch haben es Lilly und Philipp an ihren Schulen in Wiesbaden nicht erlebt. Und an Lukas Grundschule in Gießen hat das Interesse an Squid Game schnell wieder nachgelassen.
Ich find's schon brutal, aber muss man sich ja vorstellen, es gibt's nicht in echt. Das haben wir nur einen Tag lang gemacht oder zwei, aber dann hat das keinen Spaß mehr gemacht, dann haben wir aufgehört.
Rotes Licht, grünes Licht. Über Squid Game spreche ich jetzt mit Maja Götz. Sie ist Medienpädagogin und Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wir haben ja gerade im Beitrag gehört, dass 6- bis 10-Jährige Erschießungen inszenieren, regungslos auf dem Boden Leichen darstellen. Frau Götz, ganz ehrlich, ist das schlimm? Also Rollenspiele gehören doch zur Kindheit. Ob die Kids jetzt spielen, dass ein Polizist einen Gangster erschießt oder eben rotes Licht, grünes Licht, gibt es da einen Unterschied?
Also im Prinzip ist es sogar erstmal was Positives. Sie arbeiten diese Medienerlebnisse auf, empfinden das sogar körperlich nach, was ja gerade, wenn man an den Bereich Computerspiele denkt, da werden dauernd Menschen oder Wesen erschossen, ohne dass man drüber nachdenkt. Also insofern, eigentlich ist es erstmal was Gutes, dass sie es tun und dann auch merken, irgendwann wird es langweilig. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass bestimmte Regeln nicht überschritten werden, dass es nicht zu Gewalt kommt.
Das Thema als solches, dass Medieninhalte nachgespielt werden, das ist ja auch völlig normal, aber es gibt schon selten so einen krassen Hype wie gerade bei Squid Game. Für Erwachsene bestimmt auch eine super Serie, wenn man diese Art von Darstellung mag. Aber können Sie sagen, was bei Jugendlichen die große Faszination daran ausmacht?
Also wir sind gerade an einer Studie und die Jugendlichen erzählen zum Beispiel, dass sie bei jeder Szene genau überlegt haben, wie würde ich jetzt handeln? Würde ich versuchen zu überleben? Zum Anfang ist ja auch die Geschichte so, dass durch Schleue und durch Blick man im Prinzip überlebt. Und nachher geht es dann weiter und man muss seinen besten Freund oder seine Ehefrau opfern. Und das ist für Jugendliche erstmal so ein richtig intellektuelles Vergnügen, zu überlegen, wie würde ich da jetzt mit umgehen? Ein bisschen zu Gesellschaftskritik, also große Gedanken, die sie eben auch dort mit ihren Freundinnen zum Teil eben diskutieren können und daran einfach Dinge, wirklich Werte abklären.
Aber wie wird denn jetzt aus so einer Serie ein Spiel auf dem Schulhof? Also manche Kids werden ja einfach mitspielen, weil die anderen das spielen, ohne das selbst gesehen zu haben. Die kennen dann quasi nur das, was daraus wurde.
Naja, das eine ist ja die Serie. Wenn man dann aber guckt auf YouTube, auf TikTok oder Instagram, sind überall meistens die schlimmsten Szenen oder irgendjemand erklärt eine Theorie darüber. Das heißt, in dem Augenblick, wenn Kinder Zugang haben, zum Beispiel über ein Smartphone zum Internet, werden sie diesem Phänomen begegnen. Und da wird es natürlich schon sehr schwierig.
Das heißt, spätestens, wenn es viral geht, weil Sie gerade sagten, ne, dann ist es eben auch bei YouTube, wo man ja auch nicht mehr in dem Maße zensieren kann, als Elternteil zum Beispiel, dann kommen auch die strengsten Helikoptereltern nicht mehr hinterher.
Nee, in dem Augenblick, wenn die Kinder ein Smartphone in der Hand haben, kann es sein, dass sie diesem begegnen. Und gerade für Grundschulkinder, Vorschulkinder ist das dann ganz oft auch eine traumatische Erfahrung, die sie dann in Albträumen versuchen aufzubereiten und die wahrscheinlich noch Jahrzehnte einfach da bleiben werden. Verbote hilft natürlich auch nicht wirklich was. Muss halt einen guten Weg finden, wie ich Kinder medienkompetent machen kann, dass sie selber merken, das ist etwas, was mir zu brutal ist, das macht mir Angst und dann sofort ausschalten. Oder wie im Bericht war jetzt, wenn ein kleines Kind oder ein kleines Geschwisterkind anfängt zu weinen, dann muss auf jeden Fall sofort Schluss sein.
Jetzt haben Sie eingangs gesagt, das ist erstmal was Positives, dieses Nachspielen, weil eine Verarbeitung damit einhergeht. Kann man klar sagen, wo eine Grenze verläuft? Oder ist das, wie Sie es eben geschildert haben, wenn ein Kind anfängt zu weinen, ist das eine Individualentscheidung?
Also zum einen, wir haben es noch nicht ganz sauber rausgearbeitet. Es ist sehr individuell. Wahrscheinlich so nach den jetzigen Erfahrungen, so ab 13 haben Kinder genügend Distanz, einige, nicht alle, um das eben mit Distanz sich angucken zu können und das ähnlich wie mit einem Computerspiel dann eben anfangen können, darüber zu argumentieren oder darüber nachzudenken. Was aber schon deutlich wird, Kinder unter 10, für die ist es dann ein traumatisches Erlebnis. Das heißt, sie haben Albträume. Sie berichten davon, dass sie bestimmte Bilder sehen und die einfach nicht wieder loswerden.
Sie hatten jetzt gerade nochmal bei Computerspielen diese Entmenschlichung angesprochen der Figuren. Ist das auch was bei Squid Game entscheidend ist?
Ja, das ist zum Beispiel eine 16-jährige Gymnasiastin nannte es dann die Abstinenz von Menschlichkeit. Also, wo dieses diskutierbar wird, was tun eigentlich Menschen für bestimmtes Geld, Kapitalismuskritik sogar, um das eben mit ihren Freunden zu diskutieren. Und das ist natürlich schon etwas, was die Serie dann als Hype zurzeit eben auch leistet.
Maja Götz ist Medienpädagogin und Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Wie man Kindern auf Augenhöhe erklären kann, warum man sie eben vor bestimmten Inhalten schützen möchte, damit geht's gleich bei uns weiter. Im Jahr 1974 ist Momo von Michael Ende mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden und auch da überlegen sich die Kinder Spiele.
Einmal an einem schwülen, drückenden Tag saßen etwa 10, 11 Kinder auf den steinernen Stufen und warteten auf Momo, die ein wenig ausgegangen war, um in der Gegend umherzustreifen, wie sie es manchmal tat. Am Himmel hingen dicke, schwarze Wolken. Wahrscheinlich würde es bald ein Gewitter geben. »Ich gehe lieber heim«, sagte ein Mädchen, das ein kleines Geschwisterchen bei sich hatte. »Ich habe Angst vor Blitz und Donner.« »Und zu Hause?«, fragte ein Junge, der eine Brille trug. »Hast du da überhaupt keine Angst zu Hause?« »Doch«, antwortete das Mädchen. »Dann kannst du genauso gut hierbleiben«, meinte der Junge. Das Mädchen zuckte die Schultern und nickte. Nach einer Weile sagte sie, »aber Momo kommt vielleicht gar nicht.« »Na und?«, mischte sich ein Junge ins Gespräch, der etwas verwahrlost aussah. »Deswegen können wir doch trotzdem irgendwas spielen, auch ohne Momo.« »Gut, aber was?« »Ich weiß auch nicht. Irgendwas eben.« »Irgendwas ist nichts. Wer hat einen Vorschlag?« »Ich weiß was«, sagte ein dicker Junge mit einer hohen Mädchenstimme. »Wir könnten spielen, dass die ganze Ruine ein großes Schiff ist und wir fahren in unbekannte Meere und erleben Abenteuer. Ich bin der Kapitän, du bist der erste Steuermann und du bist ein Naturforscher, ein Professor, weil es nämlich eine Forschungsreise ist, versteht ihr? Und die anderen sind Matrosen. Und wir Mädchen, was sind wir? Matrosinnen, es ist ein Zukunftsschiff.« Das war ein guter Plan. Sie versuchten zu spielen, aber sie konnten sich nicht recht einig werden und das Spiel kam nicht in Fluss. Nach kurzer Zeit saßen alle wieder auf den steinernen Stufen und warteten. Und dann kam Momo.
Momo von Michael Ende gibt's beim Thienemann Verlag. Kein Kinderspiel, Squid Game auf dem Schulhof, so heißt der Tag heute. Was haben die Kinder und Jugendlichen eigentlich auf den Smartphones und wie können Eltern und Erziehende das noch kontrollieren, gerade bei jüngeren Kindern? Juli Rutsch über Kinderaccounts und die technischen Möglichkeiten von Online-Sperren oder besser gesagt die technischen Unmöglichkeiten.
Kinder vor den unendlichen Weiten des Internets zu schützen? Unmöglich. Aber es gibt Tools, die Eltern dabei helfen, Inhalte für ihre Kinder zu filtern und auch zu sperren. Egal ob auf dem Handy, dem PC oder dem Tablet. Es gibt für jeden Bereich separate Einstellungen. Für jede einzelne Webseite, für jeden einzelnen Social-Media-Kanal oder Browser, sagt Daniel Herbig vom CT-Magazin.
Also das läuft immer ähnlich ab. Man geht in die Einstellungen dieses Browsers zum Beispiel rein und da findet sich dann meistens ein Kindermodus. Und den kann man einfach anmachen. Und dann filtert der gewisse Webseiten schon vorkonfiguriert raus. Wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, kann man natürlich auch individuell noch Webseiten eintragen, die man nicht möchte, dass das Kind zugreift.
Also Eltern haben viel Spielraum, Inhalte einzuschränken. Die Einstellungen sind aber von Programm zu Programm unterschiedlich. Und Eltern müssen sie für jede Anwendung und jedes Endgerät einzeln vornehmen.
Das ist halt schon mit sehr viel Arbeit verbunden. Man muss wissen, was das Kind nutzt. Und man muss dann eben auch von App zu App und von Webseite zu Webseite und von Endgerät zu Endgerät jedes Mal individuell schauen, wie kann ich dagegen vorgehen, dass mein Kind eben solche Inhalte sieht, die es nicht sehen sollte.
Also am besten viel Zeit mitbringen, um alle Plattformen und Endgeräte abzusichern. Dafür müssen Eltern allerdings die Anwendungen ihrer Kinder auch gut kennen. Am besten ist es, wenn die Kinder diese offenlegen. Wer sich da nicht sicher sein kann, auf welchen Plattformen der Nachwuchs unterwegs ist, kann das virtuell ermitteln, etwa auf dem Handy, sagt Herbig.
Man kann natürlich immer anschauen, welche Apps sind installiert. Man kann normalerweise auch anschauen, welche Apps werden wie lange genutzt. Und man kann üblicherweise auch einstellen, wie lange darf das Kind welche Apps nutzen. Also zum Beispiel auf dem Handy ist das alles relativ gut nachvollziehbar. Wenn man jetzt irgendwie ein Notebook hat, dann kann man natürlich auch in die Chronik gucken, in die Browser-Chronik und schauen, welche Seiten hat mein Kind besucht.
Aber auch wenn alle Anwendungen der Kinder bekannt sind und sie penibel mit einem Kindermodus ausgestattet werden, einen hundertprozentigen Schutz vor jugendgefährdenden Inhalten im Netz, den gibt es nicht, sagt Herbig. Dafür ist das Internet zu komplex.
Also wenn von YouTube was eingestuft wird als für Erwachsene, dann sieht das Kind nicht, wenn die App entsprechend eingestellt ist. Aber es gibt natürlich sehr viele Inhalte, die einfach durchrutschen, weil sie nicht richtig moderiert wurden, weil sie nicht richtig eingestuft wurden, weil was auch einfach der Masse an Inhalten geschuldet ist, die da täglich hochgeladen wird. Das sind unglaubliche Mengen an Videos, ob das jetzt YouTube ist oder TikTok oder andere Plattformen. Das heißt, da rutschen immer wieder Dinge durch, die Kinder nicht sehen sollten.
Also ein Rundum-Sorglos-Paket, wo Eltern einen Knopf drücken und sich dann entspannt zurücklehnen können? Das gibt es nicht, sagt Herbig. Aber Eltern sollten mit dem arbeiten, was es gibt. Eben sich viel Zeit nehmen und auf jedem Gerät für jede Anwendung einen Kindermodus aktivieren und diesen so ausführlich wie möglich pflegen.
Also sperren gut und schön, aber eine hundertprozentige Hilfe können sie nicht sein. Reden ist wichtig und wie man mit Kindern und Jugendlichen über provokante, brutale, für sie tendenziell schädliche Inhalte sprechen kann, das weiß Dr. Irene Schulz. Sie ist Mediencoach und Pädagogin bei der Initiative Schau hin, die informiert Eltern und Erziehende über einen guten Umgang mit der Medienwelt. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Schulz, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, sperren können immer umgangen werden. Aber würden Sie trotzdem grundsätzlich welche einrichten?
Also grundsätzlich können wir sagen, dass technische Hilfsmittel immer eine gute Sache sind, um Medienerziehung für uns Eltern leichter zu machen. Wir haben es ja auch gerade im Beitrag gehört, dass es viele Möglichkeiten inzwischen gibt. Tatsächlich ist es für uns Eltern so, dass wir uns durch diese Technik durchwühlen müssen. Aber dieser Schritt und die Zeit, sich dafür zu nehmen, das lohnt sich auf jeden Fall. Tatsächlich ist es so, dass man die Kinder aber nicht für immer beschützen kann, sondern neben dieser Technik muss immer das Gespräch und das Begleiten sein und der Austausch. Und je älter die Kinder werden, umso mehr entlässt man sie ja eigentlich in die Medienwelt, wie man sie auch sonst eigene Wege öfter gehen lässt. Und dann kommt da sozusagen die eigene Kompetenz der Kinder mit ins Spiel.
Wie gehe ich denn mit einem Kind ins Gespräch zu einem Thema, das auf dem Schulhof vielleicht gerade cool ist, ohne dass ich sofort so ein augenrollendes "Oh, Mama" kassiere?
Also ich glaube, generell in der Erziehung lohnt sich ja, authentisch zu sein. Also einfach zu sagen, was mich als Mutter, als Vater, als Eltern, Großeltern übrigens auch bewegt. Also sprich bei den Beispielen, die wir jetzt gehört haben, zu sagen, Mensch, hier gibt es so eine Serie, die gucken alle, hast du auch schon was davon gehört? Wie heißt das denn? Und was denkst du denn darüber? Und wollen wir uns darüber mal austauschen, was da bei uns jetzt hier für Regeln gelten sollen? Oder hat's dich auch schon mal irgendwie umgehauen? Hast du schon was gesehen, was dir Sorgen gemacht hat? Das ist ja auch ganz wichtig, wenn es da schon eine Erfahrung gibt, wenn die Kinder schon was gesehen haben auf dem Schulhof, vielleicht zusammen auf Handys geschaut haben, die Kinder dann abzuholen und mit ihren Sorgen nicht alleine zu lassen.
Würden Sie es auch mit den Kindern gemeinsam anschauen?
Also das würde ich sehr differenziert sehen, gerade was wir jetzt besprechen, diese Squid Game Serie oder eben, sag ich mal, Medieninhalte, die wirklich eher für ab 16 aufwärts auch empfohlen sind. Da würde ich jetzt nicht sagen, komm, wir gucken uns das mal an und besprechen dann, was daran alles nicht gut ist. Also bei den jüngeren Kindern auf jeden Fall nicht erst angucken und dann entscheiden, dass es nicht ist. Bei älteren Kindern kann man tatsächlich sagen, wie es auch die Maya Götz gerade gesagt hat, da kann man schon andere Ebenen auch besprechen, an Gesellschaftskritik, an ethischen Bildern, die da gezeichnet werden. Mit Älteren lohnt es sich immer, ins Gespräch zu gehen. Bei den Jüngeren würde ich sagen, nicht drauf bringen, wenn es noch gar nicht angekommen ist.
Ganz am Anfang der Sendung, da haben wir zwei, drei Kinder gehört, die das mitbekommen haben, dass es auf dem Schulhof gespielt wurde und die dann gesagt haben, ja, nee, wir finden das nicht gut. Das ist eigentlich zu brutal. Das sollten die Kinder nicht spielen. Wie kann ich denn ein Kind darin bestärken, ich meine jetzt tatsächlich Kinder, also Grundschüler, darin bestärken, Nein zu sagen und eben nicht mitzugehen mit dem, was die anderen gerade so machen?
Das fand ich nochmal ein schönes Beispiel auch dafür, dass wir als Eltern auch im Blick haben können, immer die Kinder auch nach ihrem Bauchgefühl zu fragen. Und das haben die eigentlich auch. Kinder haben eigentlich gute Sensoren dafür, was mir jetzt hier so brenzlig ist, was ich eigentlich nicht sehen will, wo ich mich unter der Decke verkriechen will, was ich mir noch nicht traue. Und die Kinder in diesem Bauchgefühl und in diesen Antennen zu stärken, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn bei diesem Phänomen Squid Game jetzt und bei ähnlichen Games und Spielen und Medieninhalten auf YouTube ist es ja oft so, dass da auch ein Gruppendruck herrscht. Ne? Also wer irgendwie cool sein will, wer jetzt hier mit im Freundeskreis mitziehen möchte, der guckt sich das an, der teilt das mit und der kann was dazu sagen. Und Kinder darin zu bestärken, zu sagen, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an, das ist mir irgendwie zu krass oder das ist mir zu verrückt, das macht mir Sorgen, das macht mir Angst. Das ist eine Aufgabe von uns Eltern und die können wir gut bewerkstelligen, Kinder darin zu stärken, Nein zu sagen. Das machen wir bei anderen Themen ja auch und ebenso auch bei den Medienthemen.
Von allem mal abgesehen, gibt es ja auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die aber nicht vorab, also vor einer Veröffentlichung überhaupt zensieren würde. Was halten Sie denn von klaren Indexlisten? Würde das überhaupt was helfen? Weil wir hatten ja eben auch schon gehört, nur spätestens, wenn was wirklich viral geht, ist es bei YouTube, ist es in den sozialen Medien und seien es nur Ausschnitte. Trotzdem Indexlisten?
Also grundsätzlich finde ich gut, dass eine Gesellschaft sich dafür entscheidet, auch in puncto Medien zu sagen, was ist jenseits unserer Grenzen, unserer Demokratie und alles, was hier gelten soll. Und das gibt es eben auch schon lange ja für die Medien und die Bundeszentrale, die heißt jetzt übrigens Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die haben sich ja umbenannt.
Oh, danke.
Hat das sozusagen im Blick, genau, mit dem neuen Jugendmedienschutzgesetz, was im Mai ja verabschiedet wurde und was tatsächlich sowas mehr Verbindlichkeiten jetzt auch schaffen soll bei genau solchen Themen. Insofern finde ich richtig zu sagen, es gibt bestimmte Inhalte, da soll niemand Zugang haben. Man muss sich aber auch bewusst sein, wenn man da eine Serie, ein Spiel, also es sind ja oft auch Spiele, die da drauf gesetzt werden, da drauf setzt, dann sind das natürlich auch Hitlisten. Das heißt, was da draufsteht, das will auf jeden Fall mal ein Jugendlicher auch irgendwie bekommen und tatsächlich beschaffen die sich dann ja auch. Denn man muss sagen, dass unsere Gesetze hier an unseren nationalen Grenzen ja Halt machen. Aber der Zugang zu medialen Angeboten, zu Spielen, zu Serien ist ja global und weltweit. Und deswegen ist es, mal abgesehen von solchen gesetzlichen Regularien, die eigentlich richtig und wichtig sind, immer auch wichtig, Medienbildung und Medienkompetenz zu betreiben, Medienkompetenzvermittlung und Medienerziehung. Also es reicht nicht alleine das Verbieten und das Grenzen setzen, sondern am besten ist es, Kindern und Jugendlichen einen Instrumentenkoffer, einen Werkzeugkoffer mitzugeben, wie sie sich sicher und gut in Medien bewegen können.
Irene Schulz ist Mediencoach und Pädagogin bei der Initiative Schau hin für einen guten Umgang mit der Medienwelt. Und wir lesen noch mal ein Stückchen rein in Momo von Michael Ende. Da haben sich die Kinder ein Piratenspiel überlegt und sie reiten die hohen Wellen auf See.
Hoch rauschte die Bugwelle auf, das Forschungsschiff Argo schwankte leise in der Dünung auf und nieder, während es in ruhiger Fahrt mit voller Kraft voraus in das südliche Korallenmeer vordrang. Seit Menschengedenken hatte kein Schiff es mehr gewagt, diese gefährlichen Gewässer zu befahren, denn es wimmelte hier von Untiefen, von Korallenriffen und von unbekannten Seeungeheuern. Und vor allem gab es hier den sogenannten ewigen Taifun, einen Wirbelsturm, der niemals zur Ruhe kam. Immerwährend wanderte er auf diesem Meer umher und suchte nach Beute wie ein lebendiges, ja sogar listiges Wesen. Sein Weg war unberechenbar, und alles, was dieser Orkan einmal in seinen riesenhaften Klauen hatte, das ließ er nicht eher wieder los, als bis er es in streichholzdünne Splitter zertrümmert hatte. Dennoch hätte wohl schwerlich ein anderer Kapitän und eine andere Mannschaft den Mut gehabt, sich diesen unerhörten Gefahren auszusetzen. Kapitän Gordon jedoch hatte ihn. Stolz blickte er von der Kommandobrücke auf seine Matrosen und Matrosinnen hinunter, die alle erprobte Fachleute auf ihren jeweiligen Spezialgebieten waren. Neben dem Kapitän stand sein erster Steuermann Don Melou, ein Seebär von altem Schrot und Korn, der schon 127 Orkane überstanden hatte. Weiter hinten auf dem Sonnendeck sah man Professor Eisenstein, den wissenschaftlichen Leiter der Expedition, mit seinen Assistentinnen Maureen und Sarah, die ihm beide mit ihrem enormen Gedächtnis ganze Bibliotheken ersetzten. Alle drei standen über ihre Präzisionsinstrumente gebeugt und beratschlagten leise miteinander in ihrer komplizierten Wissenschaftssprache.
Momo von Michael Ende gibt's beim Thienemann Verlag. K kein Kinderspiel. Squid Game auf dem Schulhof, so heißt der Tag heute. Und wir haben jetzt viel gesprochen über die Spiele, die in Squid Game gespielt werden. Aber diese Serie zeigt an vielen Stellen auch, wie die südkoreanische Gesellschaft tickt, wo die Schwachstellen und die Herausforderungen für die Zukunft Südkoreas liegen. Die Teilnehmer des Squid Games, das sind in dieser Serie ausnahmslos Menschen, die hochverschuldet sind, so hochverschuldet sind, dass sie das Spiel um Leben und Tod, dieses Squid Game, mitspielen, weil sie nicht wissen, wie sie anders überleben sollten. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann berichtet.
Alle hier Anwesenden stehen mit einer riesigen Schuldensumme am Abgrund.
Auch wenn das Skript für Squid Game schon vor langer Zeit geschrieben wurde, hat es nichts an Aktualität verloren. Denn gerade durch die Pandemie sei die Privatverschuldung in Südkorea stark gestiegen, sagt Wirtschaftswissenschaftler An Jingol von der Sangju-Universität. Ein Grund ist, dass es der Politik nicht gelungen ist, den überhitzten Immobilienmarkt in den Griff zu bekommen. Die Leute haben gedacht, von dem Boom wollen wir auch profitieren, haben investiert und sehr hohe Kredite aufgenommen. Vor allem unter jungen Koreanern sei so der Begriff "investiere deine Schulden" entstanden. Doch inzwischen können viele ihre Kredite nicht mehr bedienen. Jeder Koreaner steht im Durchschnitt mit 30.000 Euro in der Kreide, so der Ökonom. Hinzu kommt, gerade in einer Stadt wie Seoul wird das Leben immer teurer, die Mieten sind in die Höhe geschossen und viel Geld fließt auch in die Bildung. Koreanische Eltern wollen ihre Kinder um jeden Preis auf eine Universität bringen. Und die meisten Bildungseinrichtungen kosten eben Gebühren. Da kommt also viel zusammen und der Schuldenberg wächst. Wie sich ein Abstieg anfühlt, hat Jungmong Son selbst erlebt. Ich hatte mal Frauen, Kinder und habe auf dem Bau gearbeitet. Dann zerstörten die Finanzkrise und andere Dinge meine Familie. Ich habe zwar noch gearbeitet, aber nicht mehr auf mich Acht gegeben. Dann erkrankte ich an Tuberkulose und wurde obdachlos. Heute lebt er in einem winzigen Raum im Slum mitten in Seoul, hat den Kontakt zu seinen drei Kindern verloren. Er könne ihnen ja nichts bieten, sagt er. Auch Che Chuk-wan hat sich verschuldet, allerdings aus einem anderen Grund. Der Pastor hat seine Kirche und damit seinen Arbeitgeber verlassen. Früher gehörte er mal zu jenen, die auch in der Squid Game-Serie vorkommen.
Du verlorenes Lamm. Hörst du von den Menschen, die heute ans Kreuz genagelt wurden, nicht die Klageschreie?
Anhänger radikaler, erzkonservativer christlicher Kirchen. Die Serie zeigt gut, wofür die koreanischen Kirchen stehen. Viele Kirchen brauchen die Menschen, weil sie ihnen ihre Existenz sichern, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Und es gibt sicher auch eine Menge Leute, die nach außen sehr gläubig sind, sich aber hinter verschlossenen Türen ganz anders verhalten. So wie diese Person in Squid Game. Der Mann betet, weil er um sein Leben fürchtet. Aber wenn er nicht in Not wäre, würde er sich sicher ganz anders verhalten. Che Chuk-wan wollte das nicht mehr mittragen, hat inzwischen ein kleines veganes Café unweit von Seoul eröffnet. Er ist jetzt ein Pastor ohne Kirche, predigt wegen der Pandemie nur noch sonntags online. Und das nicht mehr wie früher, gegen Homosexualität. Anders als viele andere Kirchen, wo der Pastor vorn steht und seine Messe hält, steht bei uns der Austausch im Vordergrund. Jedes Mitglied liest eine Stelle aus der Bibel vor und erzählt, wie es diese Stelle versteht. Und da zeigen sich dann die Unterschiede, denn wir sind alle verschiedene Menschen. Damit liegt der 48-Jährige ganz im Trend. Auch wenn die Christen in Südkorea immer noch sehr einflussreich sind, so werden es nach diversen Skandalen und wegen der demografischen Entwicklung jedoch immer weniger.
Auf der ganzen Welt ist die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game gerade Thema, aber der Umgang mit ihr, der unterscheidet sich dann doch. In den USA haben zu Halloween zum Beispiel die New Yorker Schulbezirke Squid Game-Kostüme verboten. Peter Mücke.
Am letzten Schultag vor Halloween kommen die Kinder und Jugendlichen in den USA meist kostümiert zum Unterricht. Bei Mädchen sind Hexen besonders beliebt, bei Jungs Superheroes wie Spider-Man oder Captain America. In diesem Jahr auffällig oft zu sehen, rote Overalls und schwarze Masken mit Symbolen. Das Outfit der Aufseher in der Erfolgsserie Squid Game. außer in einem Schulbezirk im US-Bundesstaat New York. Dort wurden die Kostüme aus der Netflix-Produktion verboten. Begründung der Verantwortlichen in Fayetteville Manlius: Die Kostüme könnten gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln. Eine Entscheidung, die bei manchen Eltern gar nicht gut ankam.
So for a school to actually impose that, that's being very overbearing.
Für eine Schule ist das ganz schön übergriffig, sagt dieser Vater. Und eine Mutter: Das ist doch nur ein Kostüm. Eltern sollten Kinder die Serie gar nicht erst gucken lassen.
Just a costume. Just don't let your kids watch the show.
In den USA ist die Serie mit dem Hinweis versehen, dass sie nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geeignet sei. Der Alltag auf den Pausenhöfen spricht aber eine andere Sprache. Selbst in Grundschulen werden immer wieder Squid Game Szenen nachgespielt. Trotzdem hat sich Joseph Ricca, der Chef des Schulbezirks White Plains, einem Vorort von New York City, gegen ein Kostümverbot entschieden. Es ist immer schwierig bei Kostümen, denn sie haben häufig einen historischen Kontext, der unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Deshalb ist es so problematisch, bestimmte Verkleidungen herauszupicken und sie zu verbieten. Wie etwa solle man sich bei Piratenkostümen verhalten, fragt er. Viel gefährlicher sei es ohnehin, wenn Kinder Szenen der Serie nachspielten. Das hören wir immer wieder aus allen Schulbezirken im Land. Wenn Kinder auf dem Schulhof gewalttätig werden, dann ist das natürlich nicht akzeptabel. Und an dieser Richtlinie orientieren wir uns.
Peter Mücke, darüber, wie in den USA mit Squid Game umgegangen wird. Und in Momo von Michael Ende, da ist auf dem Zukunftsschiff, auf dem die Kinder spielen, ein noch heftigerer Sturm am Laufen.
Eine erste gewaltige Sturzwelle packte das stählerne Schiff, riss es in die Höhe, warf es auf die Seite und stürzte es in ein Wellental von gut 50 Metern Tiefe hinab. Schon bei diesem ersten Anprall wären weniger erfahrene und tapfere Seeleute als die der Argo zweifellos zur einen Hälfte über Bord gespült worden und zur anderen in Ohnmacht gefallen. Kapitän Gordon jedoch stand breitbeinig auf der Kommandobrücke, als sei nichts geschehen, und seine Mannschaft hatte ebenso ungerührt standgehalten. Nur die schöne eingeborene Mamosan, an solche wilden Seefahrten nicht gewöhnt, war in ein Rettungsboot geklettert. In wenigen Sekunden war der ganze Himmel pechschwarz. Heulend und brüllend warf sich der Wirbelsturm auf das Schiff, schleuderte es turmhoch hinauf und abgrundtief hinunter. Und es war, als steigere sich seine Wut von Minute zu Minute, weil er der stählernen Argo nichts anhaben konnte. Und tatsächlich, was keiner von ihnen geglaubt hatte, geschah. Der Sturm ebbte ganz plötzlich ab. Der Regen hörte auf, der Himmel wurde klar und blau und die Wellen des Meeres beruhigten sich. Die Argo lag still auf dem glitzernden Wasserspiegel, als sei hier nie etwas anderes gewesen als Ruhe und Frieden. »Ich glaube«, sagte das Mädchen, das sein kleines Geschwisterchen mitgebracht hatte, »es hat wirklich geregnet. Ich bin jedenfalls patschnass.« In der Tat war inzwischen das Gewitter niedergegangen und vor allem das Mädchen mit dem kleinen Geschwisterchen wunderte sich, dass es ganz vergessen hatte, sich vor Blitz und Donner zu fürchten, solange es auf dem stählernen Schiff gewesen war. Sie sprachen noch eine Weile über das Abenteuer und erzählten sich gegenseitig Einzelheiten, die jeder für sich erlebt hatte. Dann trennten sie sich, um heimzugehen und sich zu trocknen.
Momo von Michael Ende gibt's beim Thienemann Verlag. Kein Kinderspiel, Squid Game auf dem Schulhof. So heißt der Tag heute. Und da hatten wir ja gerade gehört, dass in den USA zum Beispiel die New Yorker Schulbezirke Squid Game-Kostüme zu Halloween verboten haben. Aber sind Verbote sinnvoll? Bettina Lamm ist Entwicklungspsychologin und Geschäftsführerin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Guten Abend, Frau Lamm.
Guten Abend.
Macht ein Verbot so eine Serie nicht noch viel reizvoller?
Ja, genau, ne? Das kennen wir ja alle, dass Verbote den Reiz tendenziell erhöhen oder zum Widerstand reizen. Und Verbote sind ja eigentlich auch nur durchsetzbar, wenn man dann auch konsequent damit ist und auch Strafe androht oder eben Angst vor Strafe auch irgendwie schafft. Viel effektiver ist es eigentlich, Erklärungen zu geben dafür, warum bestimmte Sachen nicht gewollt sind oder gewünscht sind. Das kann anhand von Werten und Normen orientiert sein oder eben auch an persönlichen Bedingungen. Dann sind es eigentlich aber auch keine Verbote mehr, sondern eher Appelle, ne, an die, das Verständnis oder die Vernunft.
Ich würde mit Ihnen gerne bei den Grundschülern tatsächlich bleiben, also bei kleinen Kindern. Wenn die sowas schauen, was können sie denn in dem Alter verarbeiten, was nicht? Also dieses Töten, das in dieser Serie passiert, verstehen Sie die Kinder das in dem Alter schon richtig?
Also die Serie ist ja nicht umsonst mit einer bestimmten Altersfreigabe versehen in Deutschland und richtig verstehen und verarbeiten können diese Brutalität kleine Kinder natürlich nicht. Aber sie können auch grundsätzlich nicht den Tod so verstehen, wie wir das tun. Ne? Kinder im Vorschulalter haben noch kaum ein Verständnis dafür, was Tod bedeutet. Und diese Endgültigkeit verstehen sie nicht. Sie glauben, halten das eher für einen vorübergehenden Zustand oder ne, eine andere Form des Lebens. Und erst im Grundschulalter beginnt dieses Verständnis für die Endgültigkeit des Todes, ohne dass die Kinder wirklich verstehen, wie er zustande kommt durch die physiologischen Bedingungen. Ne? Und sie bringen häufig Tod dann auch noch im Grundschulalter eher mit Bestrafung in Zusammenhang oder personifizieren das, ne? Der Tod kommt und holt jemanden oder solche Sachen. Und irgendwie übt das dann aber auch eine ziemliche Faszination für Kinder in dem Alter aus und sie beschäftigen sich häufig viel damit.
Es ging ja jetzt in dieser Sendung auch immer wieder um das Nachspielen dieser Spiele auf Squid Game. Wenn wir uns mal kurz tatsächlich jetzt von dieser Serie entfernen, ich würde gerne wissen, was können denn Kinder lernen durch das Nachspielen? Also ganz generell, welchen Zweck erfüllt das denn?
Nachspielen oder Imitation und Nachahmung ist einer der wichtigsten Lernmechanismen von Kindern in allen Altersstufen. Na, wir sehen das ja auch, dass wir den Kindern viel erzählen können, aber sie doch die Sachen, die sie bei uns beobachten, nachahmen, ob uns das gefällt oder nicht. So lernen sie eben viele Handlungen, aber, und das ist noch manchmal viel wichtiger, sie verstehen auch Handlungen. Und dadurch, dass sie sie selber ausführen, können sie sich hineinversetzen in die andere Person, die diese Handlung gezeigt hat und können dann dadurch eher verstehen, wie man sich fühlt, wenn man das macht, wie welchen Zweck diese Handlung hat oder auch welches Ziel man damit erreichen kann.
Jetzt haben wir aber auch schon mehrfach gehört, egal wie viel Mühe Erziehende sich geben, es ist nicht möglich, tatsächlich schädliche Inhalte fernzuhalten, in jedem Fall von den Kindern. Wenn Kinder was gesehen haben, was sie nicht hätten sehen sollen, was sie vielleicht auch nicht kommunizieren können, sei es, weil sie zu klein sind, sei es, weil sie bewusst gegen ein Verbot verstoßen haben und das natürlich dann nicht mitteilen möchten. Was sind denn aus Ihrer Sicht erste Warnsignale, dass ein Kind vielleicht tatsächlich traumatisiert wurde? Worauf könnte man dann nonverbal achten?
Traumatisierungen werden ja auch unabhängig von der grundsätzlichen Sprachfähigkeit selten verbalisiert oder gar nicht. Ne? Man kann beobachten, also Sachen, Kinder beginnen vielleicht Sachen zu vermeiden, bestimmte Gedanken oder Gefühle oder Situationen, die sie ne, mit dem Ereignis in Zusammenhang bringen. Oder sie zeigen Verhaltensänderungen, dass bestimmte Interessen nicht mehr nachgegangen wird oder sie auch nicht mehr so viel Lust beim Spielen zeigen oder so ein bisschen emotional abgedämpft wirken oder tauber. Andere Kinder können auch besonders reizbar oder schreckhaft sein oder eben auch Schlafstörungen können Indizien sein und eben auch für uns unerklärliche Reaktionen, also die aus dem konkreten Situationszusammenhang nicht erklärlich sind und dann vielleicht auch sehr heftig sind.
Bettina Lamm ist Entwicklungspsychologin und Geschäftsführerin des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Kein Kinderspiel. Squid Game auf dem Schulhof, so heißt der Tag heute. Und wir wollen nicht nur auf Squid Game schauen, sondern generell darauf, was haben denn Kinder und Jugendliche heutzutage auf dem Smartphone und können Eltern und Pädagogen das überhaupt noch kontrollieren? In dem Zusammenhang müssen wir jetzt über Kinderpornografie sprechen. Das Bundeskriminalamt hat diese Woche einen massiven Anstieg von Kinderpornografie im Netz gemeldet. Georg Schwarte.
Immer mehr Hinweise auf Darstellungen von Kindesmissbrauch im Netz, immer mehr zu führende Verfahren. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch sagte, allein in der ersten Jahreshälfte 2021 seien so viele Fälle von sogenannter Kinderpornografie erfasst worden wie im gesamten Jahr 2020. Die Bild am Sonntag zitiert den BKA-Chef mit den Worten, die deutliche Zunahme der Darstellungen von Kindesmissbrauch im Netz werde die Polizei zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Bereits im Mai dieses Jahres hatte Münch bei der Vorstellung der Jahreszahlen 2020 erklärt, er rechne auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Die technischen Verfahren zur Identifizierung von verdächtigen Dateien im Netz würden immer besser. Zugleich werde auch die internationale Kooperation der Ermittler enger. Ab 2022 griffen in Deutschland zudem neue Hinweisregeln für IT-Konzerne. Nach BKA-Angaben war die starke Zunahme gegenüber dem Vorjahr unter anderem durch die vermehrten Hinweise der halbstaatlichen US-Organisation NCMEC an die deutschen Ermittler zurückzuführen. Die sammelt systematisch Verdachtsfälle, wobei sie mit Internetanbietern kooperiert. Ein weiterer Faktor waren demnach auch ausgedehnte Ermittlungen wegen Kinderpornoringen in Deutschland. Bereits im Vorjahr hatte sich die Zahl der Fälle gegenüber 2019 um 53% auf knapp 18.800 mehr als verdoppelt. Bleibt es in diesem Jahr bei dem sich abzeichnenden Trend, könnten Ende dieses Jahres fast 40.000 solcher Delikte bekannt geworden sein.
Georg Schwarte über den massiven Anstieg von Kinderpornografie im Netz. Und zu diesem Thema läuft gerade auch eine Kampagne der polizeilichen Kriminalprävention. Sounds Wrong heißt die Kampagne. Und sie richtet sich an Eltern, Lehrer und andere Erziehende, die auf den Smartphones ihrer Schützlinge Kinderpornografie finden und nicht wissen im ersten Moment, wie sie damit umgehen können. Das hier ist ein Ausschnitt aus dieser Kampagne Sounds Wrong aus der Sicht eines Vaters geschildert.
Natürlich bist du erstmal sprachlos. Das ist dein Kind, das du großgezogen hast, das du kennst. Wie kommt er an diese grausamen Videos? Und warum schaut er sich das an? Klar, fragst du dich, ob du etwas hättest anders machen müssen. Aber wenn ich an das Kind in dem Video denke, dann schäme ich mich, dass mein Sohn darüber lachen kann.
Oder dieser Clip, produziert aus der Sicht einer Nachhilfelehrerin.
Das zu sehen, das lässt einen gar nicht so leicht wieder los. Ich meine, man fühlt sich wie im falschen Film, wenn ein Kind sowas auf dem Handy hat. Also, da wird ein Kind vergewaltigt, das ist so alt wie er selbst. Du fragst dich einfach, was du jetzt machen sollst. Redest du mit ihm drüber oder ist das was seine Eltern machen müssen? Mit wem kannst du überhaupt darüber reden? Es fühlt sich auf jeden Fall falsch an, sowas zu sehen und nichts zu unternehmen.
Kinderpornografie findet sich immer häufiger, gerade auf den Smartphones von Kindern und Jugendlichen. Und darüber spreche ich jetzt mit Laura Kaufmann-Konrad von der Pressestelle des Hessischen Landeskriminalamtes. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Kaufmann-Konrad, warum ist denn eine Kampagne wie Sounds Wrong notwendig? Oder vielleicht anders gefragt, welche Zahlen zu Kinderpornos auf Kinderhandys gibt's denn? Wie verlässlich sind die? Wie werden die erstellt?
Ja, Kampagnen wie Sounds Wrong sind wichtig, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, um zu sensibilisieren und damit letztlich auch Kriminalität vorzubeugen. Sounds Wrong widmet sich der Frage, wie Eltern, Lehrer und andere Erziehungsverantwortliche im Umfeld von Kindern und Jugendlichen richtig reagieren, wenn sie feststellen, dass ihr Schützling Missbrauchsdarstellungen auf dem Smartphone speichert oder diese via Gruppenchat weitergeleitet hat. Und das kommt tatsächlich häufiger vor, als man so annimmt. Nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einige Zahlen nennen. Und zwar hat die hessische Polizei im Deliktsbereich Verbreitung, Besitz und Herstellung von Kinder- und Jugendpornografie im vergangenen Jahr insgesamt 1560 Fälle registriert. Bei rund 46% der Tatverdächtigen handelt es sich um Erwachsene. Bei den restlichen 54% um Menschen im Alter von unter 21 Jahren. Konkret verteilen sich diese 54% auf 8% Heranwachsende, also unter 21-Jährige, 35% Jugendliche, also unter 18 Jahren, und 10% Kinder, die aber natürlich noch nicht strafmündig sind. Die Zahlen ergeben sich aus der polizeilichen Kriminalstatistik Hessens. In ihr sind sämtliche bekannt gewordene Straftaten einschließlich der Versuche, sowie die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen erfasst.
Ich hätte jetzt auch, hätten Sie mir das als Schätzfrage gestellt, nie vermutet, dass es wirklich mehr als die Hälfte von Menschen unter 21 sind, wenn auch nur knapp. Ne? Sie gehen ja in dieser Kampagne Sounds Wrong auch konkret auf die Unsicherheit von den Menschen ein, die sowas bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen auf dem Handy entdecken. Wir haben ja gerade schon kurz diese Beispiele gehört vor unserem Gespräch. Wieso denn dieser Weg? Also wieso werden die Kinder und Jugendlichen denn nicht direkt angesprochen?
Das wurden sie bereits. Schon im vergangenen Jahr wurde Sounds Wrong als Social-Media-Kampagne initiiert. Damals wurden Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit 10 Clips über die Strafbarkeit der Verbreitung von Kinderpornografie sensibilisiert. Und ja, und jetzt wurde die Kampagne aufgrund der bundesweit hohen gesellschaftlichen Relevanz des Themas erweitert, eben auf Personen im Umfeld von Kindern und Jugendlichen, damit diese gezielt angesprochen werden. Wer mitbekommt, dass junge Menschen Missbrauchsdarstellungen auf dem Smartphone haben, warum auch immer, soll einfach wissen, was zu tun ist.
Ja, was genau ist denn zu tun?
Wichtig ist, so etwas nicht zu ignorieren, sondern direkt zu reagieren. Also Zivilcourage zeigen und melden. Das kann bei der Polizei sein, bei einem Netzwerkbetreiber oder der Internetbeschwerdestelle. Was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Erwachsene, Kinder und Jugendliche darüber aufklären sollten, dass die Verbreitung von Kinderpornografie strafbar ist und Missbrauchsdarstellungen daher auch unter gar keinen Umständen weitergeleitet werden dürfen.
Das ist ja jetzt so der Fall, wenn ich bei meinem Kind oder bei einem Kind, das ich betreue, sowas durch Zufall auf dem Handy finde. Aber wie reagiere ich denn richtig, wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Klassenchat oder sowas, wenn ich da ungefragt kinderpornografische Fotos oder Videos zugeschickt bekomme, was mache ich denn dann?
Naja, als Empfänger einer solchen Nachricht sollte man sich vom Inhalt ganz eindeutig distanzieren. Da kann man beispielsweise reagieren mit lass das, lösch das, mach das nicht und dann sollte man auch die Polizei kontaktieren. Wichtig zu wissen ist auch, dass man solche Fotos und Videos auf gar keinen Fall weiterleiten darf. Auch nicht an die eigenen Eltern, andere Vertrauenspersonen oder Lehrer. Denn letztlich bringt man damit nicht nur sich in die Möglichkeit, sich strafbar zu machen, sondern auch den Empfänger vielleicht in die Bredouille.
Wieso verbreitet sich denn Kinderpornografie ausgerechnet bei Kindern und Jugendlichen so stark? Sie hatten ja zu Beginn unseres Gesprächs die Zahlen genannt, na jetzt zumindest, wenn man von Hessen ausgeht und die Zahlen, die Sie genannt haben aus der polizeilichen Kriminalstatistik in Hessen, ist das ein bisschen mehr als die Hälfte bei Menschen unter 21. Wieso teilen die das? Das betrifft sie doch auch selbst.
Ja, also Kinder und Jugendliche von heute sind sehr technikaffin. Die Kinder und Jugendlichen von heute, die wachsen mit dem Smartphone auf. Internet und Social Media gehören für die meisten zum Alltag dazu. Und dadurch sind sie natürlich viel früher als vor 20 Jahren mit den Themen Liebe, Sex und Pornografie konfrontiert. Es gibt unzählige Webseiten, auf denen man ungehindert kostenfrei Pornografie ansehen kann. Hm. Naja, und wenn Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendpornografie teilen, dann nicht zwingend aus einer entsprechenden einschlägigen sexuellen Präferenz heraus. Häufig liegt die Ursache einfach im unsachgemäßen Umgang mit dem Handy und entsprechenden Fotos begründet. Das heißt, diese Fotos und Videos werden teilweise unreflektiert und leichtfertig weitergeleitet. Den Jugendlichen ist dabei nicht zwingend bewusst, dass sie kinderpornografische Inhalte weitersenden. Manche wissen das zwar, sind aber wiederum nicht über die strafrechtliche Konsequenz im Klaren. Wichtig an der Stelle ist allerdings zu wissen, Kinderpornografie zeigt sexuelle Gewalt an Kindern. Die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen ist ein Verbrechen. Und entscheidend ist es, Inhalte konsequent zu melden, denn jede Meldung hilft, um Betroffene zu schützen.
Wie läuft denn da jetzt aber die Prävention, Frau Kaufmann-Konrad?
Naja, Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wichtig in diesem Bereich ist insbesondere ein verantwortungsbewusster und aufgeklärter Umgang mit dem Smartphone. Und das ist etwas, worauf Eltern und Schule einwirken können und auch sollten. Naja, und wie geht das? Eltern sollten sich im besten Fall selbst informieren und ihr Kind eben nicht nur bei den ersten digitalen Gehversuchen, sondern darüber hinaus aktiv begleiten, immer wieder Interesse zeigen an der Online-Kommunikation des Kindes, mit dem Kind im Austausch bleiben und signalisieren, dass es bei Problemen jederzeit Gehör findet. Die Fachkräfte der Kriminalprävention haben sich inzwischen mit verschiedenen Initiativen, wie eben der Kampagne Sound Strong, dahin begeben, wo die Kinder und Jugendlichen sich bewegen, ins Internet. Dort werden auch zielgruppengerechte Angebote gemacht, auch auf verschiedenen Medienkanälen. In Hessen wird Präventionsarbeit zum Thema Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie mit vielen Akteuren, etwa dem Netzwerk gegen Gewalt, den staatlichen Schulämtern, Jugendämtern und auch anderen Betrieben. Es werden beispielsweise Vorträge und Schulungen von Multiplikatoren wie Lehrerinnen und Lehrern zum Thema Medienkompetenz organisiert oder gehalten. Zudem unterstützt die hessische Polizei flächendeckend durch Jugendkoordinatoren, die es in jedem Polizeipräsidium gibt. Und Aufklärung findet natürlich auch über die Medien statt. Auch in den sogenannten sozialen Medien, also auf Facebook und Twitter, werden regelmäßig Präventionstipps gegeben.
Und was wird generell getan, damit weniger solcher Inhalte im Netz landen, beziehungsweise sie schneller wieder verschwinden?
Naja, die Anbieter sozialer Medien wie Facebook bieten die Möglichkeit, strafbare Inhalte noch auf der Plattform zu melden. Netzwerkbetreiber, aber auch andere Beschwerdestellen sind verpflichtet, die gemeldeten Inhalte ausführlich zu prüfen und zu entfernen. Die Internetbeschwerdestelle, die ist erreichbar unter www.internet-beschwerdestelle.de, ist beispielsweise eine deutsche Plattform für Beschwerden im Online-Bereich. Sie nimmt auch anonyme Hinweise über strafbare Inhalte entgegen. Wurden strafbare Inhalte über Messenger-Dienste geteilt, dann hilft eigentlich nur der Gang zur Polizei.
Dankeschön, Laura Kaufmann-Konrad von der Pressestelle des Hessischen Landeskriminalamtes. Kein Kinderspiel Squid Game auf dem Schulhof. Das war der Tag heute mit der Erkenntnis, die Zaubersperre, bei der Erziehende nur einen Knopf drücken müssen und dann sind die Kinder vor allen schädlichen Inhalten im Netz geschützt, die gibt's nicht. Dieser Naivität dürfen wir uns nicht hingeben. Aber was hilft? Reden, reden, reden. Immer auf Augenhöhe, keine unreflektierten Verbote aussprechen. Dazu haben unsere Experten und Expertinnen heute geraten. Wenn Sie Unterstützung brauchen, finden Sie diese bei der Polizei, bei den Jugendämtern oder eben bei Initiativen im Netz wie Sounds Wrong. Den Tag finden Sie auch als Podcast in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Bianca Schwarz. Danke fürs Zuhören.